Macht hoch die Tür. Passt auch ganz gut. Und ich sehe den König kommen. Das sind Themen, die uns heute beschäftigen am ersten Advent. Und natürlich das Lichtlein, das erste Lichtlein. Wer hat heute Morgen das erste Lichtlein angezündet? Waren schon einige. Wir haben hier auch, genau, unser erstes Lichtlein. Der Text, um den es heute geht, hat auch etwas mit Licht und Dunkelheit zu tun. Und ich lese ihn vor. Aber vorher, genau, Dankeschön. Mal gucken, ob es klappt. Im ersten Gottesdienst hat das nicht so toll funktioniert. Ich habe hier mal so ein Lichtlein mitgebracht. Das ist keine Adventskerze, sondern eine alte Öllampe. Nachbau einer alten Öllampe, so wie sie zur Zeit Jesu verwendet wurden. Diese hier ist original aus Nazareth. Und ich zünde die mal an. Dann habe ich Licht beim Lesen. Das ist ganz gut. Und sie passt aber auch zu dem, was wir da lesen. Nämlich, es geht da um Licht und Dunkelheit. Wir hoffen mal, dass das klappt. Vorhin haben wir ja fast den Raum angefackelt. Unser Thema ist Werte zum Leben. Wahrheit. Werte zum Leben. Wir sind im Epheserbrief. Ich lese vor aus Epheser 5, die Übersetzung, das Buch. Epheser 5, ab Vers 13 bis Vers 17. Beteiligt euch also nicht an Taten, die zur Finsternis gehören und die doch ohne gute bleibende Frucht sind, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn die Dinge, die diese Leute im Verborgenen tun, sind so, dass es eigentlich schon beschämend ist, darüber überhaupt auch nur zu sprechen. Doch das alles wird als das erscheinen, was es wirklich ist, wenn das Licht darauf scheint. Oh, Raphael, ich bin dir so dankbar. Jetzt haben wir das Licht. Sehr schön. Das passt doch dazu. Alles, was sichtbar wird, ist damit dann ja auch selbst ein Teil der Wirklichkeit des Lichts. Deshalb heißt es ja auch in einem Lied, erhebe dich, du, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus. Denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Werte zum Leben, Wahrheit. In diesem Text finden wir starke Gegensätze, den Gegensatz zwischen Licht und Dunkelheit, den Gegensatz zwischen Tod und Leben, zwischen Schlafen und Wachsein. Und das sind ja alles Gegensätze, die eigentlich gut in die Adventszeit passen. Wir sind in einer dunklen Jahreszeit, die Tage werden kürzer, es wird dunkler, es wird früher dunkler draußen, alles ist so ein bisschen düster. Aber wir feiern am ersten Advent die Erscheinung oder das Warten auf das Licht, das kommen wird. Und langsam wird es heller um uns herum. Für die, die Freitagabend in Marburg unterwegs waren und überall die Lichter gesehen haben, da sieht man, wie das Licht sozusagen in die Dunkelheit kommt. Und das hat natürlich auch eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Dann haben wir so diese Sonntage gehabt, wo es um den Tod ging, um die Ewigkeit, wo man auch am Friedhof war und vielleicht sich an Angehörige erinnert hat. Und gleichzeitig feiern wir die Zeit, in der wir zugehen auf die Geburt des neuen Lebens, auf Weihnachten hin, das Leben aus dem Tod oder trotz des Todes, das Fest des Lebens. Und gleichzeitig haben wir die Adventszeit, eine Zeit der Wachheit und der Erwartung. Das ist für mich als Rheinländer übrigens sehr schön, dass das auch zusammenpasst. Ja? Wach sein und erwarten, das ist bei uns so. Sprachlich, wenn man schon über den Rhein geht, da wo Roland herkommt, im Ruhrpott, da erwartet man nicht, sondern erwartet man. Ja? Und gut. Also bei uns wartet man. Und das ist auch passend zur Adventszeit. Deswegen geht es heute um Wachheit. Aber für manche ist das vielleicht auch ein bisschen ein unerwartetes Thema. Weil man denkt, Werte zum Leben. Wenn ich an Werte zum Leben denke, dann denkt man an vieles so, an im ethischen Bereich, in der Lebensgestaltung, was ist wichtig, was sind Werte in unserer Gesellschaft. Aber Wachheit ist vielleicht nicht so als Wert. Ja, Wachheit ist irgendwie was Neutrales. Man schläft oder man ist wach. Ich bin so ein Typ, der sehr viel schläft und irgendwie auch bei jeder Gelegenheit einschlafen kann. Chrissy weiß das, ja. Ihre Eltern waren, jetzt ist sie ausgegangen, die Lampe macht nichts, ihr habt sie ja gesehen. Bei ihren Eltern bin ich immer bekannt als der, der an ihrem Geburtstag eingeschlafen ist, mitten in der Runde. Und Roland kennt mich noch von früher als er als Evangelist. Ich muss das mal eben hier killen. Als Evangelist in den Hochschulen unterwegs war, da bin ich eine Zeit lang mal mitgefahren und habe immer so das Auto gefahren und die Koffer getragen und so. Und damals war ich auch schon sein Geist der Schläfrigkeit. Und dann hat er immer seine Vorträge gehalten, also brillante, lebendige und ansprechende Vorträge. Und ich habe immer in der letzten Reihe gesessen und bin immer eingenickert. Das war immer für ihn sehr motivierend. Hat aber nichts mit der... Ich muss das hier immer noch... Man muss das so ein bisschen... Ach, so, jetzt ist es auch raus. Wunderbar. Also für die, die uns am MP3 hören, wir grüßen euch herzlich, auch wenn ihr das jetzt nicht im Advent, sondern vielleicht um Ostern rumhört. Ich habe gerade nochmal mit der Öllampe gekämpft, jetzt ist sie endgültig aus. Aber schön, dass ihr trotzdem zuhört. Okay, also dieses Bild vom Schlafen oder Wachsein ist in der Bibel ein sehr zentrales und oft auftauchendes Bild für unser geistliches Leben. Und Paulus benutzt es hier, um überhaupt erstmal zu sagen, worum es eigentlich beim Christsein geht. Nämlich um das Erwachen aus dem Tod und aus dem Schlaf. Er zitiert hier wahrscheinlich ein altes christliches Lied, was man in der Gemeinde sang. Und er sagt, das ist ein Bild für das, worum es geht, wenn wir Menschen zu Jesus rufen. Nämlich, dass sie wach werden aus dem Schlaf. Das ist ein Bild, was ja auch in der Literatur und auch in Filmen sehr, sehr beliebt ist. Ja, so diese Frage, was ist eigentlich Wachsein und was ist eigentlich Traum in unserer Welt? Manchmal ist ja so der Vorwurf von den Leuten, die so nicht so christlich sind, ja, dass sie sagen, ja, die Christen, die leben in so einer geistlichen Traumwelt, die beten Dinge an, die man nicht sehen kann, glauben an Dinge, die man nämlich nicht anfassen kann. Ja, aber wir, ja, leben ja sozusagen, der Rest der Welt lebt ja in der Realität. Ja. Und manchmal ist es auch bei Christen so, dieser Eindruck, ja, wenn man so Bekehrungsgeschichten hört, dann ist es immer so, bevor ich Jesus kennenlernte, war das Leben aufregend, spannend, ich habe allerlei Mist gebaut und viel erlebt und sowas und dann bin ich Christ geworden und jetzt ist alles ruhig und sicher und beschaulich und es ist wie so eine Lebensversicherung, die man abschließt und jetzt wartet man eigentlich nur noch geduldig bis ans Ende der Zeit und man dann irgendwann in den Himmel kommt. Ja, also auch da scheint es manchmal so, als ob das Christsein an sich der schläfrigere Teil des Lebens ist und das echte Leben immer bei den anderen abgeht. Paulus sagt, es ist genau andersrum. Eigentlich lebt die Welt um uns herum. Die Leute, die ohne Gott leben, leben eigentlich in einer Illusion, im Traum, in einem Schlaf. Und zu Jesus kommen heißt wach werden, das echte Leben finden. Das Leben, was wirklich von Dauer ist. Es ist ja auch ein beliebtes Bild, so in Büchern, in der Literatur und in Filmen. Manche von uns, die ein bisschen älter sind, die erinnern sich noch an den Film Matrix vor 10 Jahren. Ja, und die anderen vielleicht an den Film Inception aus diesem Jahr. In beiden Filmen geht es so um diese Frage, was ist eigentlich Realität und was ist eigentlich der Traum? Bei Inception fragt man sich auch nach dem Film noch, war jetzt eigentlich der ganze Film ein Traum oder war es die Realität? Und mit diesem Bild spielt der Paulus hier und sagt, so ist das, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist es wie ein Aufwachen aus einer Traumwelt und ein Hineinkommen in das reale Leben. Und es ist aber nicht nur etwas sozusagen wenn man vom Nicht-Christsein oder vom Unglauben zum Glauben kommt, sondern es ist auch für uns als Christen eine bleibende Herausforderung, wach zu sein und wach zu bleiben. Es gibt ein anderes Kirchenlied, was wir heute nicht gesungen haben, was aber auch gut in die Adventszeit passt. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Also auch da die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht, das Licht, was anbricht. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Worte kehrt. Also auch hier, auch als Christen müssen wir immer wieder aufwachen aus diesem Schlaf, in den wir uns vielleicht einlullen, dass bei uns ja alles in Ordnung ist und dass wir quasi jetzt nur noch durchhalten müssen bis zum Ende und nur die anderen, die sind, die Schwierigkeiten haben. Also der Schlaf der falschen Sicherheit und dann heißt es in der letzten Strophe, tu der Völker Türen auf, deines Himmelsreiches Lauf, hemme keine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler Nacht, erbarm dich, Herr. Also wach bleiben ist auch eine Herausforderung für die Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, was du dir darunter vorstellst, unter Wachheit oder Wachheit, so heißt es im Thema. Ich habe es versucht, in Grimms Wörterbuch zu finden, da gibt es das Wort gar nicht. Es gibt Wachsamkeit, vielleicht gibt es im Duden, das kann sein. Aber Wachsamkeit ist ein bisschen was anderes. Ja, wenn ihr so Wachsamkeit, da denkt man so an so ein Wächterdasein. und sagt, oh, wir müssen, das ist so wie so ein Polizistendasein, ja. Da gibt's ja auch verschiedene Typen. Es gibt so diese Wächter, für die ist Wachsamkeit sowas wie, was der Gefängniswächter am Eingang der Zelle macht, ja. Bloß aufpassen, dass niemand ausbricht. Und es gibt solche Wächter auch in unseren Gemeinden, die also immer so gucken, ja, wachsam aufpassen, ob irgendwo irgendjemand was falsch macht oder irgendwas Falsches sagt oder irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und dann stehen sie auf und sagen, Achtung, ne, alles ist in Gefahr und aufpassen und wach bleiben, so aufpasserwach sein, ja. Und auf dem anderen Extrem gibt es so andere Leute, für die ist Wachsamkeit eher sowas wie der Späher auf dem Aussichtsturm, der immer so schaut, wo ist denn irgendwie etwas Neues, was wir entdecken können und dem wir jetzt dem wir hinterherlaufen können. Ja, wo ist der neueste Trend? Wo ist irgendwie was wir noch aufnehmen müssen? Und die größte Angst ist die, dass man was verpassen könnte, wenn man nicht wachsam ist, weil man irgendwie den neuesten Musiktrend nicht mitgekriegt hat oder die neueste politische Idee oder irgendwas. Ja, und man ist dauernd in Wachsamkeit sozusagen. Was müssen wir jetzt noch machen? Und ich glaube, beides ist eine falsche Art der Wachsamkeit. Sowohl diese Wachsamkeit, die eng immer nur Angst hat, dass sich irgendwas ändert und dass man immer aufpassen muss, dass irgendwie nichts falsch gemacht wird, als auch diese Wachsamkeit, die immer nur sozusagen irgendwie etwas in Ausschau hält nach Neuem und anderem und immer unzufrieden ist mit dem, was da ist. Wir lernen hier bei Paulus, wie ein waches Leben aussehen kann. Und das ist eben nicht diese Wachsamkeit, dieses Wächter- oder Späher-Dasein, sondern ein Wachsein, eine Wachheit. Deswegen dieses Wort Wachheit, ja, nämlich eine innere Haltung, wo wir mit wachem Geist und wachem Bewusstsein und offenen Augen durchs Leben gehen. Drei Gedanken dazu, was bedeutet Wachheit. Das erste, Wachheit heißt Leben im Licht. Wachheit heißt Leben im Licht. Ihr erinnert euch noch an das Licht, was ich eben angezündet hatte. Es ist jetzt aus, aber wir haben hier noch die Kerzen. Das ist gut. Leben im Licht. Paulus sagt, Wachheit beginnt mit einem ehrlichen Blick auf das eigene Leben. Dass ich schaue, wo gibt es eigentlich da Dunkelheit und Finsternis? Wo gibt es da Bereiche, die ich vor dem Licht verborgen halte? Wo gibt es da dunkle Ecken und blinde Flecken? Wir singen manchmal dieses Lied. Du kennst unsere toten Winkel, du siehst unseren blinden Fleck. Jesus, dein Licht scheint in die Dunkelheit. Ja? Und ich glaube, jeder von uns hat solche Bereiche in unserem Leben, wo wir das Licht ungerne hinlassen, so dunkle Ecken. Von Mark Twain, dem amerikanischen Schriftsteller, wird erzählt, er hat gesagt, er hätte an 12 bekannte Persönlichkeiten in seiner Stadt ein Telegramm geschickt mit nur diesem folgenden Inhalt. Mach dich sofort aus dem Staub, alles ist ans Licht gekommen. Nicht mehr als das. Und er sagt, alle 12 hätten daraufhin fluchtartig über Nacht die Stadt verlassen. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das gehen würde, wenn du so ein Telegramm kriegen würdest. Es gibt ja jetzt gerade in den Nachrichten diese WikiLeaks-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es heute Morgen schon gehört habt. Die amerikanische Regierung hat mehrere Regierungen in der Welt gewarnt, dass demnächst auf WikiLeaks Protokolle veröffentlicht werden von den amerikanischen Botschaften, in denen peinliche Dinge über deutsche Politiker zutage ans Licht kommen könnten. Ja? Und sie haben schon mal vorsorglich quasi gewarnt, bevor das überhaupt auf WikiLeaks käme. Ja? Und jetzt fragt man sich, was ist eigentlich peinlich? Es kann natürlich alles möglich sein. Es kann sein, dass das peinlich für die Politiker ist, was da rauskommt über sie. Es kann sein, dass es peinlich für die Amerikaner ist, dass sie so schlecht über andere Politiker reden. Es kann auch sein, dass es peinlich für die Leute von WikiLeaks ist, dass sie mit solchen vertraulichen Sachen Sensations irgendwie Journalismus machen. Also für wen das peinlich ist, ist die Frage. Aber wenn Dinge ans Licht kommen, dann ist das uns manchmal unangenehm. Aber ich glaube, wir alle haben so Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, ist uns eigentlich die Dunkelheit ganz lieb. Und hier sagt Paulus, wach sein heißt, ins Licht hineinzutreten. So wie man aus dem Schlaf sozusagen erwacht und morgens als erstes mal das Licht anmacht. Und sagt, jetzt kommt das Licht hinein, damit fängt der Tag an. Und das Gute ist, es ist kein gnadenloses Licht, was irgendwie so wie beim Verhör, beim CIA irgendwie, ja, sagt, ah, es wird alles gnadenlos aufgedeckt und das quasi schon wehtut, sondern es ist ein freundliches, ein warmes Licht, ein Licht, das einlädt. Und Paulus sagt hier, was durch das Licht passiert. Durch das Licht wird ja nur deutlich, was wirklich da ist. Die Dinge werden echter, wenn sie ins Licht kommen. Er sagt hier, alles, was sichtbar wird, ist damit dann ja auch selbst ein Teil des Lichtes. Alles wird als das erscheinen, was es wirklich ist, wenn das Licht darauf scheint. Das ist eigentlich die Botschaft auch von Weihnachten. Im Johannes Kapitel 1 heißt es, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis konnte es nicht überwinden. Das ist eigentlich die Weihnachts- und Adventsbotschaft, dass wir unsere Finsternis nicht vor Gott verbergen brauchen, sondern dass wir Gottes Licht da hineinscheinen lassen können, weil das Licht die Finsternis vertreibt und überwindet. Das ist eigentlich das Gute. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes das nochmal deutlicher, auch für uns als Gemeinde. Er sagt, genau das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir an euch weitergeben. Gott ist Licht. In ihm existiert keinerlei Finsternis. Wenn wir nun sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er Gott selbst im Licht ist, dann erleben wir echte Gemeinschaft miteinander. Ja, dann macht uns das Blut von Jesus, seinem Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünde von uns. Das ist also die Einladung, hineinzutreten ins Licht, auch mit den Bereichen in meinem Leben, die noch finster sind. Das Licht anzumachen. Und dann nicht nur bei uns selbst, sondern auch in der Welt um uns herum. Zu sagen, dieses Licht, was mein Leben erleuchtet, das soll auch die finsteren Ecken in unserer Stadt, die finsteren Ecken in unserer Welt erleuchten. Das ist ein Licht, was wir nicht für uns behalten, sondern was wir weitergeben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und man soll das Licht nicht unter einen Eimer verbergen, sondern man soll es auf einen Leuchter stellen. Diese Öllampen, die hat man zur Zeit Jesu so an die Wand auf so Leuchter gestellt und dann haben sie den ganzen Raum erleuchtet. Das heißt, wach werden, aus der Nacht an den Tag treten. Das zweite, Wachheit heißt, mit offenen Augen leben, mit offenen Augen leben. Auch das, nehme ich mal diese Öllampe noch, stellt euch vor, sie brennt noch. Diese Öllampe war nicht nur etwas, was den Raum erleuchtet hat, sondern man konnte sie auch als Taschenlampe benutzen, wenn man also das Haus durchsucht hat. Ja? Das war also sozusagen sehr beliebt, zum Beispiel vor dem Passafest im Judentum, da musste man ja überall die Brotkrumen im Haus finden und dann ist man mit dieser Lampe durchs ganze Haus gegangen und hat in allen Ecken geguckt, so wo ist noch was zu finden, wo ist noch Brot und hat hinter den Schränken geleuchtet und so. Und insofern ist dieses Licht auch ein Zeichen dafür, dass wir sozusagen mit wachen Augen durch die Gegend gehen und gucken können, wo wir, wie Paulus es hier sagt, den Willen von Jesus, den Herrn, erkennen können. Ich lese nochmal vor, was er sagt. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus. Denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, den Herrn, zu erkennen. Vielleicht war es damals in der Gemeinde von Paulus so, ja, dass die Christen auch so ein bisschen so eher eine schläfrige Natur waren. Ja, dass sie nicht wachsam, sondern nachlässig waren. Dass sie sagten, die Welt um mich herum ist sowieso egal, es ist eine böse Zeit, wie das Paulus hier es auch zitiert, dann muss ich mich ja auch nicht darum kümmern. Vielleicht haben sie wirklich nur noch gewartet auf das Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht haben sie wirklich gedacht, Hauptsache ich bin gerettet, was um mich rum passiert, ist mir ja egal. Oder vielleicht haben sie sich auch ängstlich abgeschottet vor der Dunkelheit da draußen. Und Paulus sagt, nein, ihr sollt das Leben bewusst gestalten als Träger des Lichts. Ihr sollt mit offenen Augen durch das Licht, durch das Leben gehen. Ihr sollt euer Leben bewusst und weise nutzen. Lasst euch nicht einlullen, lasst euch nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, zu erkennen, was Gott von euch will. Das ist also dieses genau Hinschauen, wach sein. Das bedeutet wach sein, mit offenen Augen leben und fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben, für diese Welt und was soll ich mit meiner Zeit und meinem Leben anfangen? Das bedeutet auch, dass wir mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen. Wir haben das im Bibelseminar letzte Woche gemacht. Ich war leider nicht dabei, weil ich notfallmäßig zum Zahnarzt musste. Wir hatten einen Gebetstag und da waren die Studenten eingeladen, den Tag über einfach durch Marburg zu laufen oder sich in den Bus zu setzen und immer von einer Endstation zur anderen zu fahren durch die Stadt und einfach mal mit offenen Augen wahrzunehmen, die Menschen um sie herum. Und vielleicht auch für sie zu beten, zu gucken, was sind die Nöte dieser Menschen? Was brauchen sie? Wonach sehnen sie sich? Und wie können wir für sie beten? Mit offenen und wachen Augen durch die Welt gehen. Aber vielleicht nicht nur in Marburg, sondern auch zu gucken, was ist eigentlich das, was Gott in der Welt tut im Moment, dass wir dafür wach sind. Wir haben immer hier diese Imagine-Einheiten, wo wir am Sonntagsgottesdienst ein Fenster öffnen wollen in die Welt. Wir haben in den letzten 2 Wochen viel gehört von dieser großen Konferenz in Kapstadt, wo Christen aus der ganzen Welt zusammen waren und wo man gesehen hat, wie viel Gott tut in anderen Ecken der Welt, von denen wir überhaupt nichts wahrnehmen. In China, in Südamerika, in Afrika, in verschiedenen Ecken der Welt. Manchmal hat man so den Eindruck, wir als Deutsche sind da so ein bisschen fast abgehängt, ja, wo früher mal das Christentum so groß war. Und dass wir mit wachen Augen wahrnehmen, wo ist eigentlich Gott am Werk in der Welt? Wo ist er unterwegs? Und wie können wir da Teil von etwas Größerem werden? Offenheit für das, auch für das, was Gott in der Gemeinde tut. Ich glaube, die Adventszeit ist so eine Zeit, die uns da wachruft und sagt, wacht auf, ja, schaut euch um, wo Gott kommt, ich sehe den König kommen. Oder wie es in dem alten Lied heißt, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Und das dritte, Wachheit heißt auch, wie das Wort schon sagt, in Erwartung leben. Ja? Also, das ist der Advent, wir erwarten das Kommen Jesu in die Welt hinein. Und das Schöne ist, bei dieser Erwartung ist ja nicht nur, dass Jesus irgendwann einmal wiederkommen wird, sondern dass er auch schon gekommen ist an Weihnachten und dass er jeden Tag hineinkommen will in unser Leben. Und das ist, glaube ich, auch Wachheit, ist, dass wir ein Leben führen, was offen ist für das Kommen von Jesus. Und zwar nicht nur für das Kommen irgendwann einmal, nicht nur für das Kommen, was damals war, sondern für das Kommen von Jesus, was heute in unser Leben hineinkommt. Es ist ein gespanntes Warten. Es ist nicht so ein Warten, naja, gut, ne? Schauen wir mal, was kommt, sondern ein Erwarten von Gott, dass Gott etwas tut. Hier heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Denn dann wird der Messias Christus dich durch und durch erleuchten. Das ist dieses Licht, was hineinscheint in unser Leben. Im Alten Testament heißt es, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Oder wie wir es eben gesungen haben, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist diese Wachheit, die Ausschau hält, wie kann ich mein Leben öffnen für die Realität Gottes? Wie kann ich Gott einladen? Auch eine Offenheit für das Unbekannte und Unerwartete. Und auch hier das Gegenbild ist die falsche Routine, die Selbstsicherheit, wo einfach alles seinen Gang geht, wo wir einfach immer nur Programme durchziehen, wo jeder Tag so ist wie der vorige, ja? Und wo wir nicht mehr in Erwartung leben, dass Gott etwas Neues macht. Jesus hat immer wieder Gleichnisse erzählt über diese Frage der Wachheit, zum Beispiel das Gleichnis vom reichen Kornbauer, der so in seinem Leben ausgesorgt hat und alle seine Scheunen gefüllt hat und dann sich beruhigt schlafen legt und denkt, was soll mir schon passieren? Und dann in der Nacht kommt Gott und sagt, ja, jetzt musst du sterben, was hast du aus deinem Leben gemacht? Oder ein Bild von einem Hausbesitzer, der sich schlafen legt und nicht merkt, dass der Dieb mitten in der Nacht kommt. Das sind alles ein bisschen negative Bilder. Deswegen hat Jesus auch andere positive Bilder erzählt. Zum Beispiel das Bild von einer Hochzeit. Wo er sagt, eine Hochzeit, da warten alle darauf, dass der Bräutigam kommt. Und da war mal eine Hochzeit, da hat das ein bisschen länger gedauert, dass der Bräutigam kommt. Und dann waren diese Brautjungfern da, 10 Brautjungfern, die haben eigentlich gewartet. Aber der Bräutigam hat sich ein bisschen verzögert. Und dann hatten die also auch alle solche Öllampen hier. Und die brennen ja nur eine bestimmte Zeit, wie man hier sieht. Im ersten Gottesdienst hat sie noch gebrannt, jetzt ist es so das Ende. Und man muss nachfüllen. Ja, man muss die mit Öl füllen. Und diese von diesen 10 Brautjungfern haben 5 waren klug und haben rechtzeitig Öl gekauft für ihre Lampen. Und 5 haben gesagt, naja, das hat auch noch Zeit. Wer weiß, wann der Bräutigam kommt. Und dann haben sich alle schlafen gelegt. Übrigens auch interessant, das Schlafen an sich ist ja nicht verboten. Also wach sein heißt auch nicht immer nur eine hektische Betriebsamkeit, sondern, und das ist wichtig in diesem Gleichnis, wach sein heißt, dass ich mich vorbereite, dass ich vorbereitet bin. In diesem Fall war es das Auffüllen der Lampe mit Öl. Das Öl ist in der Bibel ein Beispiel, ein Bild für die Gegenwart Gottes, vor allen Dingen für den Heiligen Geist. Also, dass ich meine Lampe fülle mit Öl, heißt, dass ich mich jetzt schon erfüllen lasse von der Gegenwart Gottes, von dem Heiligen Geist. Dass ich jetzt schon mein Leben in Offenheit für Gott lebe, mich immer neu erfüllen lasse, damit ich vorbereitet bin auf das Kommen des Bräutigams. Auch dafür steht die Öllampe. Ein Leben in der Erwartung, im Empfangen. Zusammenfassend 3 Gedanken. Wachsam heißt Leben im Licht. Leben im Licht, dass wir heraustreten aus der Dunkelheit der Nacht und hineintreten in das Licht des Tages, in das Licht Gottes und sagen, ich möchte keine Bereiche von Dunkelheit und Schläfrigkeit in meinem Leben haben, keine Bereiche des Zwielichtes, sondern ich möchte, dass alles in das Licht Gottes kommt, weil es im Licht Gottes verwandelt wird, auch in Gottes Licht. Das zweite, wachsam heißt Leben mit offenen Augen. Dass ich mich umschaue und sage, wie kann ich meine Zeit, mein Leben nutzen? Wo gibt es etwas zu tun für mich im Sinne von Gott? Was tut Gott in der Welt? Was tut Gott in dieser Stadt? Was ist das, was die Menschen um mich herum brauchen, mit offenen und wachen Augen durchs Leben zu gehen? Und das dritte, Wachsein heißt, in der Erwartung zu leben. Dass Jesus nicht nur irgendwann kommt, sondern dass er auch heute hineinkommen will in mein Leben und dass ich mein Leben erfüllen lasse von seinem Heiligen Geist. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern und ich lade euch ein, dass ihr das Angebot wahrnehmt für das Gebet. Wir haben oben Mitarbeiter, die für euch beten und vielleicht nutzt ihr heute diese Zeit für ein persönliches Gebet, dass jemand für euch betet. Drei Möglichkeiten des Gebets, ich nenne sie mal so, das Gebet des offenen Herzens, dass ich dorthin gehe und sage, Jesus, ich zeige dir mein Herzen mit allen dunklen Flecken, die da sind, mit aller Dunkelheit, die vielleicht auch in meinem Leben ist. Und gerade diese Bereiche der Dunkelheit möchte ich in dein Licht bringen. Dass wir unser Herz offen machen vor Jesus, auch Schuld bekennen und sein gutes Licht heranlassen an diese Bereiche. Das zweite, das Gebet der offenen Augen, dass ich sage, Jesus, ich möchte diese Welt mit deinen Augen sehen. Zeig mir, was du vorhast mit mir, wie ich mein Leben wach und bewusst und weise nutzen kann für deine Sache in dieser Welt. Gib mir deine Augen, dass ich mein Leben in Wachheit leben kann. Und das dritte, das Gebet der offenen Hände, dass ich sage, ich möchte gerne in der Erwartung und im Empfangen leben. Ich möchte erfüllt werden von dir schon jetzt. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich brauche Öl in meiner Lampe, damit ich brennen kann. Das Gebet des offenen Herzens, das Gebet der offenen Augen und das Gebet der offenen Hände. Nutzt die Zeit gleich beim Abendmahl, euch da auszustrecken und diese Adventszeit wirklich zu einer Zeit der Wachen. Erwartung zu machen. Amen.